Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der gesetzliche Mindestlohn gilt natürlich auch für Profifußballer. Seit dem 1. Oktober sind das 12 Euro pro Stunde. Und das Mindestlohngesetz gilt für alle ab 18 Jahren und auch für unter 18-Jährige, wenn diese schon eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Und es gilt auch für Vertragsspieler in der Kreisliga. Also das Mindestlohngesetz hat große Relevanz.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr habt das gerade schon gehört, Mindestlohn, ja, im Fußball. Kann man sich gar nicht vorstellen, denn man denkt natürlich an die Bundesliga-Profis und sagt sofort, die verdienen so viel, was wollen die mit Mindestlohn? Aber ihr habt nach hinten heraus auch von meinem Gast gehört, gilt auch in der Kreisliga. Denn Vertragsspieler gibt es tatsächlich auch in der Kreisliga. Die verdienen nicht so viel, klar, aber sie haben einen offiziellen Vertrag mit dem Verein. Da muss manch ein Verein jetzt umdenken und vor allen Dingen aufpassen, dass er diesen Mindestlohn tatsächlich zahlt. Tut er das nämlich nicht. Ach, was rede ich jetzt hier? Das kann ja besser mein Gast erklären. Ulf Baranowski ist der Geschäftsführer vom VDV, der Vereinigung der Vertragsfußballspieler. Kennt sich hervorragend aus, was das Vertragswerk von Profis angeht. Und Profis ist eben nicht nur Bundesliga, sondern ganz unten auch in der Kreisliga. Mindestlohn im Fußball, ist das ein Thema? Ja, das haben wir schon gehört, aber wie muss es umgesetzt werden? Das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Mein Gast Ulf Baranowski, der Geschäftsführer der VDV. Ulf Baranowski darf ich begrüßen, das ist der Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballspieler, gerne VDV abgekürzt. Ulf, wenn wir zusammen sprechen, dann geht es meist immer um trockene Themen, die aber höchst interessant sind. Denn seit einiger Zeit gibt es in Deutschland den Mindestlohn für Arbeitnehmer, die also vertraglich einen Vertrag eingegangen sind mit dem Arbeitgeber. Das machen Fußballspieler ja auch. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, Ulf. Gibt es einen Mindestlohn auch bei Fußballern?
Ja, der gesetzliche Mindestlohn gilt natürlich auch für Profifußballer. Seit dem 1. Oktober sind das 12 Euro pro Stunde und das Mindestlohngesetz gilt für alle ab 18 Jahren und auch für unter 18-Jährige, wenn diese schon eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Und es gilt auch für Vertragsspieler in der Kreisliga. Also das Mindestlohngesetz hat große Relevanz.
Und das macht so interessant. Natürlich, wenn man jemanden anspricht und sagt, hey, Mindestlohn bei Profis, sagt er, ja, das ist bekloppt, die verdienen ja genug, also müssen wir nicht mit Mindestlohn. Aber es gibt ja diese Situation der Vertragsfußballspieler, die, du weißt es besser, glaube ich, 250 Euro im Monat kriegen können.
Sind das 250? Genau, so ist es. Ja.
Und das bei jedem Verein, also selbst ein Kreisliga-Verein, der sagt, ich will dich hier unter Vertrag nehmen sozusagen und zahle 250 Euro, muss jetzt gucken, ob das alles passt mit diesem Mindestlohn.
Genau, er musste das sogar vorher auch schon. Jetzt ist der gesetzliche Mindestlohn nur noch mal deutlich erhöht worden. Das Thema hat also eine große Relevanz, denn wenn wir jetzt mal hochrechnen, was das bedeutet, dann sieht man, dass man mit 250 Euro diesen gesetzlichen Mindestlohn in der Praxis wohl nicht wir zahlen können. Denn zur Arbeitszeit zählt ja nicht nur die Arbeit auf dem Platz vom Anpfiff bis zum Abpfiff, sondern auch die Trainingszeit, Zeit zum Umziehen, Mannschaftsbesprechungen, sogar Fahrten zu Auswärtsspielen. Also alles das, was dienstlich veranlasst ist. Und da kommt natürlich einiges an Zeitbudget mal rum. Und wenn wir uns da mal einen Oberligisten anschauen, 3 bis 4 Mal Training die Woche, dann sind wir schnell so bei 16 Trainingseinheiten im Monat. Rechnen wir mal so 2,5 Stunden mit Besprechungen, Umziehen etc. Dann sind wir schnell bei 40 Stunden im Monat. Dazu kommen dann 2 Heimspiele, jeweils 4 Stunden mit Besprechung, kommen nochmal 8 Stunden dazu. Dann haben wir 2 Auswärtsspiele mit Fahrzeit, jeweils 6 Stunden, kommen nochmal 12 Stunden dazu. Dann hätten wir 60 Stunden insgesamt mal 12, dann wären wir bei 720 Euro. Und wenn wir jetzt ein paar Trainingseinheiten wegnehmen für eine Bezirksligatruppe, dann wären wir auch da schon relativ schnell bei 600 Euro. Und das ist dann auch zu zahlen und da besteht auch ein Anspruch drauf. Und das ist eine ziemlich gefährliche Geschichte, wenn die Clubs dem Mindestlohngesetz nicht entsprechen. Einmal haben wir eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern von bis zu 500.000 Euro geahndet werden kann. Aber noch viel schlimmer sind die Straftatbestände, die hier im Raum stehen, nämlich Sozialversicherungsbetrug. Offiziell heißt das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und Steuerhinterziehung. Und hier drohen den Verantwortlichen im schlimmsten Fall sogar Haftstrafen. Und das ist vielen Verantwortlichen so im Bereich Landesliga, Verbandsliga überhaupt nicht bewusst oder nur selten bewusst. Und darum gilt es, diese Verträge schnellstmöglich auf das realistische Maß anzupassen und den schon erarbeiteten Anspruch auf gesetzlichen Mindestlohn auch umzusetzen.
Ich finde das höchst interessant, was du sagst, denn natürlich diese Konsequenzen, die es daraus gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer auch von Spielerseite her gar nicht so richtig weiß, dass das Thema eben auch auf der Fußballerebene da ist und umgesetzt werden muss, dass man eben nicht sagen kann, ja, das läuft schon, wir kennen uns hier ganz gut, das ist schon alles okay. Ehrenamtler, die also ihre Freizeit opfern, könnten in den Knast gehen, um es deutlich zu sagen, wenn sie da sich nicht sauber verhalten. Und Spieler wissen aber vielleicht auch nicht, dass sie sagen können, ey Freunde, jetzt haben wir hier viel zu wenig, dann rechnet mal zusammen. Eigentlich muss ich mehr kriegen. Also zwei Seiten sind betroffen, die es gar nicht wissen. Gab es denn da schon Vereine, die sich bei euch gemeldet haben und gesagt, wir haben das gehört, betrifft uns das?
Ja, absolut. Schon 2015, als das Mindestlohngesetz in Kraft getreten ist, seinerzeit ja mit einem viel deutlich geringerem Mindestlohn, haben sich sogar Bundesliga-Clubs bei uns gemeldet. Nicht, weil die den Mindestlohn nicht zahlen konnten, sondern um Rechtssicherheit herzustellen im Bereich der Nachwuchsmannschaften. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Umgang. Und wir haben auch in jüngster Vergangenheit Fälle gehabt von Ermittlungsbehörden, die bei Bundesligisten eingekehrt sind und überprüft haben, ob denn auch bei Trainern im Nachwuchsbereich die Vorgaben des Mindestlohngesetzes eingehalten worden sind. Und das kann natürlich, wenn das nicht der Fall ist, auch für die Verantwortlichen in den Top-Clubs sehr, sehr unangenehme Folgen haben. Und darum ist es wichtig, hier wirklich rechtskonform zu handeln und diesen gesetzlichen Mindestlohn auch zu zahlen. Also nicht nur Spielern, sondern auch Trainern. Und im Amateurbereich stellt sich natürlich oft die Frage, was ist mit unseren Übungsleitern, Jugendtrainern, die auf Ehrenamtspauschale arbeiten. Ja, Ehrenamtler sind ausgenommen vom Mindestlohngesetz, aber ob es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt oder um ein Arbeitsverhältnis, das muss im Einzelfall immer sauber geprüft werden. Und darum ist es auch wichtig, hier sehr sensibel vorzugehen und im Einzelfall die Dinge dann auch mit dem jeweiligen Steuerberater und Rechtsanwalt des Vereins dann auch sauber abzustimmen, um da überhaupt nicht in eine Gefahrensituation zu kommen.
Ja, diesen Tipp sollte man auf jeden Fall weitergeben. Also jeder Verein, sei er noch so klein, sollte mit dem Steuerberater sich jetzt ganz schnell zusammensetzen und sagen, wo sind wir denn betroffen und wo müssen wir vielleicht nachbessern, ehe dass das Finanzamt nämlich merkt, dass es Defizite gibt und dann wird es natürlich richtig stressig. Und du hast jetzt eben, wo du sagst, Jugendtrainer schlecht bezahlt oder zu wenig bezahlt, den Vereinsnamen nicht genannt, eines führenden Fußballunternehmens aus dem Süden Deutschlands. Bei Bayern München war das ja ganz offensichtlich so, dass man da wohl gehört hatte, dass Jugendtrainer nicht aus den prominenten ersten Jugendmannschaften, also U19, U17, sondern alles, was danach kam, wohl darum kämpfen mussten, um ordnungsgemäß bezahlt zu werden. Hat man denn da auch schon Strafen ausgesprochen gehabt bei Bayern München?
Ja, also auf Einzelfälle will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, aber es sind mehrere Clubs betroffen, von ganz oben bis weiter unten. Und wir haben auch schon von Spielern die Nachricht gekriegt, dass auch dort nachgeforscht wurde im Zusammenhang mit möglichen Steuerstrafverfahren des Clubs. Also das kann sich auch bis in untere Klassen hin fortsetzen. Und darum ist Vorsicht geboten. Zuständigkeitshalber ist hier wichtig auch zu wissen, dass bei Verstößen gegen das Mindestlohngesetz in erster Linie die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls zuständig ist. Und dort können auch Verstöße auch anonym angezeigt werden. Also die Arbeitnehmer sind ja auch in der Situation, dass sie entsprechende Möglichkeiten haben, mit behördlicher Unterstützung den gesetzlichen Mindestlohn zu bekommen. Denn Ziel des gesetzlichen Mindestlohns ist es ja, den Staat auch von Sozialleistungen zu entlasten. Und darum hat der Staat hier auch ein großes Interesse daran, dass der gesetzliche Mindestlohn dann auch bezahlt wird.
Das hast du mal eben so überflogen, ja, 40 Stunden pro Monat sind es sicherlich, dann kommen noch die Spiele dazu, Auswärtsspiele, Auswärtsfahrten und so weiter. Also alles quasi die Arbeitszeit, die da reinspielt. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir ganz frisch ab 1. Januar die Arbeitszeiterfassung haben, in der Regel über eine Stechuhr. Macht man das denn bei Fußballern auch, dass die jetzt beim Betreten der Kabine erstmal ihre Stechuhr betätigen müssen, dass die offiziell da sind?
Das Nachweisgesetz ist natürlich auch sehr wichtig zu beachten. Gerade im Bereich von Minijobbern bestehen auch sehr starke Aufzeichnungspflichten. Und in der Tat ist es so, dass die Clubs aufgerufen sind, hier die Arbeitszeit ganz genau festzuhalten und zu dokumentieren. Spieler ist natürlich dann auch dazu angehalten, das zu überwachen und das auch selber für sich zu tun, um dann im Bedarfsfall eine Klärung anhand dieser Aufzeichnung dann vornehmen zu können. Also das ist nicht trivial, das ist mit viel Verwaltungsaufwand verbunden, aber das ist eben auch der ausdrückliche Wunsch des Gesetzgebers, um jedweden Missbrauch da vorzubeugen und auch die Möglichkeiten, hier Umgehungstatbestände dann zu nutzen, einzudämmen.
Ja, du verwendest den Begriff trivial, ich sag mal, nicht so locker mit umgehen, denn eigentlich müsste dir ein Spieler, der jetzt mal eine Stunde Anfahrt hat zum Trainingsgelände, schon mal irgendeinen anrufen und sagen, ich fahre jetzt los, meine Zeit beginnt jetzt hier, weil dann hat er seine Stechuhr nicht bei sich oder es gibt irgendwo eine App, wo er sich eintragen kann. Jetzt fährt er los, tankt unterwegs, also sicherlich noch alles in Bezug des Arbeits- oder des Weges zum Arbeitsplatz. Aber die Mama hat gesagt, auf dem Rückweg muss ich jetzt aber nochmal eben einkaufen. Jetzt muss er also rechts ran, die halbe Stunde wieder abziehen und dann fährt er weiter, dann kann er wieder weiter. Das ist ja manchmal echt richtig schwer, das so zu machen, wie das eigentlich gesetzlich gedacht ist.
Ja, in dem Fall kann ich Entwarnung geben. Der Weg zum Training ist keine Arbeitszeit. Die Fahrt zum Auswärtsspiel ist allerdings Arbeitszeit. So, und von daher muss man dann schauen, wann beginnt tatsächlich die Arbeit. In der Regel ist es ja so, dass dann noch eine Besprechung vorgeschaltet ist. Dann steigt man in den Bus, dann fährt man los. Und wenn der Bus dann wieder vom Auswärtsspiel zurückkommt und alle nach Hause gehen können, dann ist die Arbeit auch getan. Beim Training, wie gesagt, die Zeit ab Umziehen inklusive Besprechungen und so weiter im höherklassigen Bereich dann auch noch Sponsorentermine, Pressekonferenzen etc. Also alles das, was beruflich veranlasst ist. Und wenn man ins Trainingslager fährt und da sind auch Dinge beruflich veranlasst, dann fällt das auch unter die Arbeitszeit. Und dann muss der Mindestlohn auch entsprechend gewährt werden.
Wer dagegen verstößt, kann natürlich bestraft werden. Du hast es angedeutet, bis zu 500.000 Euro. Oder um das schockierender zu sagen, bis zu 500.000 Euro. Das hört sich ein bisschen schlimmer an. Ist das denn wirklich denkbar, dass der erste FC Pusemuckel, der jetzt hier zufällig in seinem Verein, warum auch immer, einen Top-Stürmer hat, den hat er jetzt für 250 Euro im Monat als Vertragsspieler verpflichtet, weil der schießt sich jetzt in Grund und Boden, die Gegner. Der hat das jetzt völlig verpasst und ach ja, gar nicht dran gedacht. Wäre das denkbar, dass man den dermaßen hart bestraft?
Ja, also das wäre ja eine Ordnungswidrigkeit, die mit dem Bußgeld belegt wird, das muss natürlich verhältnismäßig sein, das ist klar. Die hohen Bußgelder sind sicherlich auch für Bauunternehmen in erster Linie eingerichtet worden, können aber auch im Fußball zur Anwendung kommen. Noch viel schlimmer in den unteren Spielklassen sind aber die Straftatbestände und also Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug. Und wenn hier eine Straftat nachgewiesen werden kann, die unter Vorsatz begangen wurde, dann trifft es die Betroffenen. Und die sind dann vorbestraft. Und im schlimmsten Fall drohen da tatsächlich auch Haftstrafen. Also von daher sollte sich das jeder Ehrenamtler gut überlegen, wie er mit dieser Thematik umgeht.
Ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen örsig zu werden, um mir Ideen einfallen zu lassen, was man alles so kreieren kann. Ich denke jetzt gerade an einen Verein, der so in irgendeinem Grenzgebiet unterwegs ist, meinetwegen Richtung Holland oder was auch immer, und sagt, Mensch, die Niederländer, die kommen gerne rüber, die kicken bei uns hier. Und natürlich kriegen die Fahrtkosten und das muss ja auch alles bezahlt werden. Mittlerweile haben wir alle Euro, das erleichtert ja auch ein bisschen was. Jetzt hat man bei denen sich nicht sauber verhalten. Jetzt ist aber internationaler Grenzverkehr sozusagen, dass der Stürmer aus den Niederlanden rüberkommt, um in Deutschland die Tore zu schießen, dafür auch dann bezahlt wird, laut Vertrag, wie auch immer, ob schriftlich oder mündlich vereinbart, aber es besteht ein Vertrag. Ist das jetzt schon wieder ein Thema für einen Zoll oder sowas?
Ja, der Zoll ist ohnehin bei Schwarzarbeit zuständig. Also die Finanzkontrolle des Zolls ist zuständig für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohnsgesetzes. Und da haben, wie gesagt, die Spieler und Trainer auch die Möglichkeit, Anzeigen abzugeben, auch anonym. Und dann fahren die Jungs vom Zoll raus und schauen mal vor Ort, wie die Sachlage ist und können gegebenenfalls helfen, Dinge abzustellen und zu korrigieren.
Mein Gott, als ich das Thema bei euch gelesen habe, in diesem Programm Wir Profis, eurem Informationsheft, was ihr dort immer habt, Mindestlohn, harte Sanktionen bei Missachtung, da habe ich auch am ersten Moment gedacht, ja, ist klar, Mindestlohn bei Profis, jetzt so weit sind wir schon, die armen Jungs werden nicht mehr ordentlich bezahlt. Aber darum geht es ja eigentlich fast gar nicht, sondern es geht ja nur darum, gemäß den Regularien, den Gesetzen, sich ordentlich zu verhalten von Vereinsseite her. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir darüber mal gesprochen haben, wie ernst das zu nehmen ist und nicht hier mit lockerer Hand drüber wegwischen. Läuft schon, wird schon keiner mitkriegen. Ganz im Gegenteil, die öffentlichen Hände und die Ämter werden das mitkriegen, spätestens wenn jemand im Amt sitzt und Zeitung liest und mitbekommt, oh, der hat schon wieder geschossen, dieser Van Geveren. Ja, aus der Niederlande, stell die bei uns in Deutschland, der alles nie rumkickt. Was ist mit dem eigentlich? Ich guck mal eben nach. Ach, den gibt's hier gar nicht. Und schon bums hast Probleme. Also man muss es wirklich sehr, sehr ernst nehmen, ganz offensichtlich.
So sieht's aus. Und dann fährt man auch am besten. Und das ist auch für die Spieler dann eine gute Sache, wenn sie dieses Gehalt bekommen. Es entlastet auch den Staat. Und wir betreiben eben auch als Spielergewerkschaft sehr offensive Aufklärungsarbeit. Haben neulich auch einen Fall. Regionalligist hatte zwei Jungs aus der A-Jugend schon ausgestattet mit Verträgen, die aber dann unterhalb des Mindestlohns lagen. Denen war die Problematik nicht bewusst. Sie haben wir darauf hingewiesen, die Verträge sind natürlich sofort angepasst worden. Der Club hat sich auch mächtig bedankt. Und das ist eben dann auch wichtig. Und da haben dann alle was von. Die Clubverantwortlichen sind entlastet. von der Verantwortung, was alles richtig machen. Und für die Spieler ist es auch schön, weil sie dann auch gemäß der gesetzlichen Bestimmung vergütet werden.
Und deswegen macht es Sinn, bei euch, bei der VDV, der Spielergewerkschaft, Mitglied zu sein, aus Spielersicht, aber auch gerne aus Vereinssicht, denn beide Seiten profitieren davon. Ulf Baranowski, vielen Dank, dass ich mal wieder mit einem Thema um die Ecke kommen durfte, was ich bei euch gefunden habe, was wieder mal total trocken und nüchtern rüberkommt, aber total wichtig ist. Also wenn wir beide zusammen sprechen, habe ich immer so das Gefühl, wir haben nie was Lockeres. Es ist immer irgendwie, wo du denkst, oh, was ist jetzt schon wieder? Aber höchst interessant das Ganze und vor allen Dingen schön, dass du dich da als Geschäftsführer so toll auskennst, um uns den Einblick da zu geben. Vielen Dank dafür, Ulf Baranowski.
Ja, immer gerne. Bis bald wieder. Danke dir, Ralf. Ciao.
Dankeschön, Ulf Baranowski, dass du uns wieder mal einen Einblick gegeben hast in die Vertragsmodalitäten von Fußballprofis. Und gerade beim Thema Mindestlohn ist es nicht der Profi in der Bundesliga, sondern auch der in der Kreisliga, der einen Vertrag mit seinem Verein abgeschlossen hat. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, gerne mal den Kontakt herstellen über die verschiedenen sozialen Medien, wo ich vertreten bin. Könnt auch gerne über diese Wege mal Themenvorschläge einreichen. Und die, die zum ersten Mal reingehört haben, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Natürlich kostenlos. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.